Ich möchte mit euch drei Verse anschauen. Ich lese sie direkt zum Start mal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wir sind bei dem Thema, dass wir berufen sind, Hoffnungsbringer zu sein. Und da sind das ganz zentrale Verse. Und die will ich mit euch teilen. 2. Petrus 4, die Folien sind jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, wie es gedacht war, aber 5 bis 7. Was habe ich gesagt? Korinther ist richtig. Ja. Es ist gut, wenn man den Prediger überprüft. Ich meine tatsächlich Korinther. 2. Korinther 4, 5 bis 7. Da schreibt Paulus: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte, um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist so ein bisschen Paulus Schachtelsatz. Zur Erleuchtung heißt es dann, aber ich glaube, es wird deutlich. Und Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Amen. Also wir gucken uns das gleich im Einzelnen an. Wir haben formuliert als einen unserer Werte, den wir in den nächsten Wochen vertiefen wollen und fragen wollen, was heißt das ganz praktisch für uns? Wir sind Hoffnungsbringer. Wir haben gesagt, Jesus Christus gibt unserem Leben Hoffnung, darum erzählen wir von dieser Hoffnung weiter. Und letzte Woche haben wir angefangen mit einer Reihe zu dem Thema und haben gesehen, und das war dieser Petrus-Text, sondern 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wir haben gesagt, wenn wir Hoffnungsbringer sein wollen für andere, dann ist ja erstmal die Frage, habe ich denn was empfangen, was ich bringen kann? Und wenn ich selber hoffnungslos bin und dann kommt der Pastor und sagt, du sollst jetzt bitte schön anderen Leuten Hoffnung weitergeben, dann ist es wichtig, dass du erstmal selber erkennst, warum du hoffen kannst. Nicht aus allgemeinem Optimismus, nicht aus, weil die Menschheit sich immer weiterentwickelt, nicht weil heute Bundestagswahl ist, nicht wegen irgendwas anderem, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus hat den Tod besiegt, wir haben neues Leben und wir sind, wenn wir Jesus angenommen haben, wiedergeboren worden. So wie Jesus aus dem Tod auferstanden ist, haben wir neues Leben empfangen und darum sind wir Hoffnungsmenschen. Das war die Predigt von letzter Woche. Du kannst die auch nochmal nachhören auf unserer Website, ich habe es im Newsletter auch verlinkt. Das ist die Grundlage. Und jetzt will ich einen Schritt weitergehen mit dem, was Paulus hier sagt, und es geht ein bisschen darum, welche Rolle spielen denn wir? Es geht um eine Botschaft und wir sind Botschafter, wir sind Hoffnungsbringer. Welche Rolle spielen wir? Und mein erster Punkt ist, es geht nicht um dich. Und der zweite Punkt ist, es kommt auf dich an. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, kommen wir dann hin. Also, es ist eine gewisse Spannung, das ist manchmal so in der Bibel. Und ich glaube, es wird deutlich, und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, eben beim Lesen. Es geht nicht um dich, da geht es mir um den Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Also, gemeint ist, das, was wir predigen, der Inhalt unserer Predigt, ist nicht wir selber. Man kann das grammatikalisch auf verschieden verstehen, aber das ist der Sinn. Ja? Also meine Message bin nicht ich. Gott sei Dank, würde ich sagen. Und das ist wichtig, das zu betonen. Weil wir haben eine Tendenz, und das, die Tendenz nennt sich Fleisch, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen. Und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal Zeugnisse sogar gehört unter lieben Christen, wo jemand eine lange Geschichte erzählt und das Fazit ist eigentlich, was er für ein toller Hecht ist. Oder eine tolle Hechtine, keine Ahnung. Versteht ihr so? Oder manchmal höre ich so Predigten von Pastoren, die dann dauernd erzählen, ja, und meine Frau hat das nicht gecheckt und dann habe ich ihr das erklärt und so. Ich denke, komm du mal nach Hause, Freundchen, aber ich mich gar nicht trauen. aber es hat so einen schalen Geschmack. Kennt ihr das? Ja? Er dauernd erzählt, was er, natürlich Jesus hat geholfen und so, aber Jesus kann doch ganz schön froh sein, dass er mich hat. So, und ich so, schwierig. Und auch umgekehrt, wir hatten gerade das Gespräch, wenn Leute fragen, ja, ist das, ihr sagt, Jesus ist der einzige Weg, ist das nicht arrogant? Warum glaubt ihr denn, dass ihr nun ausgerechnet die Weisheit mit Löffeln gefressen habt, ihr Christen? Und dass die anderen alle Unrecht haben? Und das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir denken, dass wir die Schlauesten sind und die anderen sind alle blöd. Und wiederum, wenn du selber so irgendwie von deinem Glauben erzählst oder es mitkriegst, dass andere es tun, so, das ist nicht unser Auftrag. So, wie kann man nur so blöd sein, so was anderes zu glauben? Nein. Wir haben ziemlich wenig gecheckt. Und da sind uns die Apostel gute Vorbilder, wenn du die Evangelien liest, auch noch die Apostelgeschichte liest, merkst du, wie Jesus ihnen immer wieder die Wahrheit klarmachen muss und dann haben sie es wieder nicht verstanden. Und dann sagt er irgendwie übertragen irgendwas und dann nehmen sie es ganz wörtlich und denken, ah, sie haben es nicht verstanden. Also da geht es nie darum, dass die großen Vorbilder sind. Paulus war sehr groß darin, Recht zu haben. Das war so sein Lebensinhalt. Ja, und diese Jesus-Leute hat er verfolgt, bis Jesus ihm begegnet ist. Und er blind war und er nichts mehr in der Hand hatte und er quasi ganz von vorne anfangen konnte. Und später hat er durchaus ja das, was er theologisch schon gelernt hatte, dann eingesetzt für Jesus. Aber erstmal hatte er gar nichts in der Hand. Und er sagt dann, alles, was ich hatte, alles, worauf ich hätte stolz sein können, das ist alles nichts, das ist alles Dreck, das ist alles... So, die übersetzt, eigentlich müsste man es noch ein bisschen anders übersetzen. Lasse ich jetzt. Also nichts, worauf wir stolz sein können. Nichts, wo wir denken, ja, wir haben es geschnallt und die anderen halt nicht, sondern uns ist geschenkt worden, dass wir ein bisschen was verstanden haben. Und das dürfen wir weiter teilen. Also ich glaube, Luther hat das mal formuliert, das ist jetzt nicht die tiefste Aussage über unsere Identität, bitte nicht falsch verstehen, aber er hat gesagt, Christen sind Bettler, die anderen Bettlern zeigen, wo Brot ist. Ja, also in dem Sinne, dass wir denken, ja, wir haben die Wahrheit als unseren Privatbesitz, nein. Aber wir wissen, wer die Wahrheit ist. Sagen, lass uns ihn gemeinsam besser kennenlernen. Und vielleicht ein drittes, manchmal wird auch sehr stark gesagt, ja, du musst halt deine Geschichte mit Jesus erzählen. Du musst von dir erzählen. Und ich sage, ich komme später nochmal drauf zurück. Und im gewissen Sinn ist da was dran. Aber ich muss wissen, es geht nicht um mich. Manche Leute sagen, ja, ich predige nur das, was ich selber auch erfahre, was ich selber erlebt habe, was ich selber total lebe. Und ich weiß, was damit gemeint ist. Ja, du willst nicht irgendwelche Geschichten erzählen, wo du selber keinen Bezug zu hast, aber ich kann mich nicht selber zum Filter machen. Manchmal werde ich sagen, okay, ich bin selber noch dabei, das zu buchstabieren, was das heißt, auf dem Wasser zu gehen, aber ich sage euch schon, dass Jesus uns aufs Wasser ruft. Nicht erst, wenn ich es gemeistert habe. Ja? Ich bin nicht die Botschaft. Versteht ihr? Wir predigen nicht uns selbst. Wir predigen nicht uns selbst, sondern wen Jesus Christus, dass er der Herr ist. Und wir sind, sagt Paulus zu der Gemeinde, eure Knechte. Wir sind in einer dienenden Rolle den Menschen gegenüber, denen wir von Jesus erzählen. Sagen, wenn ich für dich eine Hilfe sein kann, ihn kennenzulernen, was für ein Vorrecht ist das, was für ein Geschenk. Ich denke immer, meine natürliche Tendenz ist, dass ich im Weg, also so, dass ich Leute ablenke oder ne, dass ich mich so aufführe, dass ich eher keine gute Werbung bin, aber Jesus schenkt es, dass wir Hinweisgeber, Wegweiser sein dürfen. Und ein Vorbild dafür ist Johannes der Täufer. Wir gehen mal in Johannes 3, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Da gibt es irgendwie Diskussionen darum, wer jetzt Jesus ist, wer Johannes ist, der ja als Prophet auf Jesus hingewiesen hat. Und Johannes sagt, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, das ist Johannes 3, Vers 28, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der Messias, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Aber der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also ich bin nicht der Bräutigam, sagt Johannes, sondern der Trauzeuge, sozusagen Best Man. Und meine Freude ist erfüllt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er wird größer, ich kann an die Seite. Wenn ihr Jesus kennenlernt, dann ist das Entscheidende passiert. Und dann sagt er nochmal in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also Johannes ist glasklar, als Prophet, als älterer Cousin von Jesus, als der, der schon eine Volksschaft hatte, sagt, das ist nur vorübergehend. Und schon in Johannes 1 sehen wir das, dass er seinen eigenen Nachfolgern Jesus zeigt. Und dann verlassen sie Johannes und folgen jetzt diesem neuen Prediger. Und menschlich gedacht, denkst du, okay, was hast du da gemacht, Johannes? Du zerstörst dir deine eigene Plattform. Aber seine Plattform war, auf Jesus hinzuweisen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das kennen einige sicherlich vom Isenheimer Altar in Colmar. Eine ganz dramatische Jesus-Darstellung aus dem 16. Jahrhundert. Und genau, ich habe schon die Handbewegung gesehen. Johannes der Täufer, der ja eigentlich in diese Kreuzigungsszene gar nicht reingehört, der lebt da schon gar nicht mehr, aber der hier neben Jesus steht und auf ihn hinweist. Und anatomisch ist dieser Finger ein bisschen überdimensioniert. Aber das ist genau die Botschaft. Er ist ein Wegweiser auf Jesus hin. Und jemand hat mal gesagt, ein Wegweiser von sich selber weg. Ja, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Es geht nicht um dich. Sorry, aber ist so. So, und dann geht es aber weiter. Punkt 2. Es kommt auf dich an. Manchmal haben wir das, dass wir in der Bibel Aussagen haben, wo wir dann denken, aha, dann ist ja die logische Folge das. Und dann geht es aber weiter und dann ist die logische Folge genau das Gegenteil. Also die Folge ist hier nicht und deshalb haben wir eigentlich sowieso nichts zu melden oder wir hängen halt irgendwo einen Zettel raus, wo die Botschaft draufsteht und als Person sind wir gar nicht mehr gefragt. Sondern, wie geht's weiter? Vers 6. Achso, ich bin noch in Johannes. Also, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Denn, jetzt kommt eine Begründung, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das ist also die Schöpfung. Ja, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Tag 1. Dieser Gott hat nicht nur damals das Licht geschaffen, sondern er hat auch einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also, da ist ein heller Schein in uns, sagt Paulus. Und dadurch kann auch eine Erleuchtung, kann auch ein Licht aufgehen sozusagen bei euch und bei anderen Leuten zur Erkenntnis. Also dann, so, dass sie dann Gott erkennen, die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und wo erkennen sie den? Im Angesicht Jesu Christi. Gucken wir uns gleich im Einzelnen an. Der dreieinige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat noch einmal etwas Neues geschaffen. Und zwar in dir. Hat ein neues Leben hervorgebracht. Ja, denkt an Petrus vom letzten Mal, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus sagt, auch Johannes 3, zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Nicht nur ein paar religiöse Ideen ändern, ein bisschen moralisch dich upgraden, sondern du brauchst einen totalen Neustart, ein neues Leben. Und das ist Gottes Werk, das ist Gottes Schöpfung in dir. Das ist dieses Licht in dir. Das ist nicht das Licht, was immer schon da war, wie andere Philosophien sagen und was dann nur irgendwie hervorgekramt wird, sondern das ist etwas qualitativ Neues in dir, was durch Jesus kommt. Wenn du Jesus annimmst, wenn du diese Wiedergeburt erfährst, vielleicht fühlst du dich manchmal gar nicht so hell oder helle, aber da ist etwas Neues in dich reingekommen. Sein neues Leben in dir. Das ist eigentlich Christus, der in dir lebt, durch den Heiligen Geist. Also es gibt verschiedene Arten, das zu beschreiben, aber es ist sein Licht. Es ist eben nicht, dass du ein bisschen heller geworden bist. Und das Ganze ist nicht nur schön für dich, sondern es hat eine Zweckbestimmung, dass Erleuchtung entstünde, auch bei anderen. Ich habe, das ist jetzt Luther 17, Luther 84 hat, dass durch uns entstünde, also es steht, im Griechischen steht tatsächlich einfach zur Erleuchtung, aber gemeint ist, es passiert durch uns. Also wir haben dieses Licht empfangen und wir geben es weiter. Deshalb spielen wir eine Rolle, deshalb kommt es auf dich an. Gott hat es gewählt, dass nicht einfach überall kleine Lichter angehen und Leute sozusagen aus sich selbst heraus plötzlich kapieren, wer Jesus ist. Hätte er machen können. Aber stattdessen sendet er die, die Jesus schon kennen. Sendet er dich und mich. Und deshalb ist es so strategisch wichtig, dass du da bist. Deshalb kommt es auf dich an. In deinem Wohnblock, wo du vielleicht der Einzige bist, der Jesus kennt, bist du einfach ein Weg, wie Jesus sein Licht zu Menschen bringen möchte. Du bist nicht der Retter. Gott sei Dank. Aber du bist der Kanal, den er nutzen will. Wie gut für deine Nachbarn, wie gut für deine Nachbarn, dass du da wohnst. Vielleicht sagst du denen das nicht, ne? Aber echt gut für euch, dass ich hier wohne. Aber das ist das, was Gott wirken will durch dich. Dass es ein Riesensegen wird für die Menschen um dich rum, dass du da bist und eben nicht predigen uns selbst. Das bin ich für ein toller Kerl, sondern hier ist jemand, in dem Gott dieses Licht schon angezündet hat. Und sie können es kennenlernen durch dich. Ich will jetzt heute nicht so viel darüber sagen, wie wir das konkrete Schritte gehen. Ein bisschen was werde ich gleich noch dazu sagen. Aber er will, dass sie ihn kennenlernen. Die Erkenntnis Gottes entsteht nicht in deinem Angesicht, sondern im Angesicht Jesu Christi. Aber du bist da instrumental. Ja, versteht ihr, wie das läuft? Also, sein Licht in uns soll Menschen zu ihm führen, auf ihn hinweisen. Letztlich kommt er groß raus, letztlich bekommt er die Ehre. Ich spiele dann keine große Rolle mehr. Darum geht es, dann kann man dankbar sagen, ja, da war der Christian, der hat mir davon erzählt, oder da war der Jonathan, der hat mich eingeladen. Aber wichtig ist, dass sie bei Jesus landen. Und wenn Jesus dann sagt, ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dann ist genau dieses Licht gemeint, was er in uns hineinlegt. Also ganz praktisch, wir erleben es auch, Menschen lesen einfach die Bibel, und kommen dadurch zum Glauben. Preis den Herrn. Aber die meisten Leute, die Jesus nicht kennen, werden nicht von sich aus einfach plötzlich die Bibel in die Hand nehmen und anfangen zu lesen. Aber sie lesen dich, wenn sie dir begegnen. Gucken sie in dein Leben rein. Ob du das willst oder nicht. Es gilt der alte Grundsatz, du kannst dir nicht aussuchen, ob du ein Vorbild bist. Du kannst dir nur aussuchen, was du für ein Vorbild bist. Für die Eltern, das nützt nichts, die Kinder zu erziehen, die machen einem sowieso alles nach. So. Also, die sehen ja, wie du lebst. Dein Leben wird gelesen. Und das widerstrebt uns so ein bisschen, weil wir gelernt haben, irgendwie demütig zu sein oder weil uns das nicht so angenehm ist, weil wir wissen, eigentlich müssten wir manches in unserem Leben noch in Ordnung bringen. Aber dann sagen wir, schau doch nicht auf mich, schau doch auf Jesus. Das klingt total gut. Das klingt irgendwie auch sehr heilig und demütig. Das Problem ist, wenn du das zu einem Nichtchristen sagst, wo soll der denn hingucken? Wenn du sagst, schau auf Jesus. Der kann Jesus nicht sehen. Der sieht dich. Und, Jesus, und wenn es gut läuft, Jesus in dir. Und du bist da ein ganz wesentlicher Kontaktpunkt, damit er Jesus kennenlernen kann. Das ist das Ziel. Nicht, was das für eine heilige Person, die ich da kennengelernt habe, sondern was für eine komische Person, aber die hat Jesus in sich. Wie gut ist das? Ja, also wir wollen auf Jesus hinweisen. Wir sind dann gefragt, ein Leben zu führen, was Jesus repräsentiert. Auch in dem übrigens, dass wir Fehler zugeben. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Hat ja keinen Sinn. Bist du eh nicht. Aber wie gehst du damit um, mit deiner Unperfektheit? Tust du so, als wärst du es? Wird kein gutes Zeugnis sein. Sagst du immer, die anderen sind halt schuld? Ja, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Oder kannst du auch sagen, du, das ist, wie ich dich heute behandelt habe. Ich war müde oder dies oder das, aber das ist nicht so, wie ich mit dir umgehen möchte. Bitte entschuldige. Und das ist schon ein Zeugnis. Weil das nicht jeder über die Lippen bringt und oft auch Christen nicht immer. Aber du willst auf Jesus hinweisen, deshalb ist es auch wichtig, dass du auch von Jesus sprichst. Also es gibt diesen Satz, der immer auch von tollen Christen zitiert wird, angeblich Franz von Assisi, aber ist wahrscheinlich ein Fake-Zitat, predigt das Evangelium auf jede Weise und wenn nötig, gebraucht Worte. Und ja, also man kann das schon so drehen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt, aber der Punkt ist, Menschen müssen die Botschaft hören. Sonst, also wenn die dich, du hast noch nie von Jesus geredet, die haben keine Ahnung, dass du Christ bist, aber die sehen, du bist wahnsinnig nett, dann stellen die halt fest, was ist der Christian für ein netter Mensch? Ich habe dich gerade hier in der Schneise, so, ja. Stimmt ja auch, aber so, sie bringen das nicht automatisch mit Jesus in Verbindung. Sie sagen nur, das gibt doch noch gute Menschen. Du hast mir den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Und du denkst, Alter, du sollst nicht an die Menschheit glauben, du sollst an Jesus glauben. Ne? Also genau falsch. Also ist ja schön, wenn es wenigstens so rum ist und nicht umgekehrt. Aber es ist wichtig, du sollst nicht rumlaufen und gleich alle Leute zupredigen, die es gar nicht hören wollen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist wichtig, dass deine Mitmenschen wissen, dass du irgendwie mit Jesus was zu tun hast. Und wenn das ganz stumpf ist, dass du in der Mensa vorm Essen sichtbar betest, sag ja, der ist irgendwie religiös oder so, interessant. So, fragt vielleicht mal einer, vielleicht auch nicht. Aber versteht ihr, worum es geht? Sie wissen, oder du, was hast du am Sonntag gemacht? Ja, was hast du so gemacht? Ja, ich hab mich nachmittags da mit ein paar Leuten getroffen, wir haben auch ein paar Lieder gesungen, war ganz cool. Du sagst einfach, ich war im Gottesdienst. Du musst ihnen dann nicht gleich sagen, oh, jetzt haben sie gefragt, jetzt gib ihm. Ja? Wenn der dann nachfragt, worum ging es denn da und so weiter, dann kannst du ihr ein bisschen mehr erzählen. Aber einfach sagst, ja, ich war im Gottesdienst, gib mir was, wenn es so ist. Ne? Ehrlich sein. Oder ich war im Gottesdienst, war ein bisschen langweilig, aber ist mir wichtig, trotzdem hinzugehen. Oder so. Und ich sage, ah, du gehst in den Gottesdienst, interessant. Und vielleicht kommt er nach 3 Wochen mal wieder. Und sagt, hey, du hast doch gesagt, du bist so, wie heißt das dann, christlich angehaucht oder so. Ne? Die Leute wollen dir doch nicht zu nahe treten. Christlich angetatscht oder so. Also, versteht ihr, worum es geht? Dass Leute verstehen können, aha, Matthias, Jesus, irgendwie haben die was miteinander zu tun? Kann ich vielleicht mal nachfragen? Und, aha, ist auch ein ordentlicher Mensch, hilft dann auch. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also, es kommt auf dich an. Und das Letzte, was ich sagen will, das Dritte, ist Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen, also in irdenen Gefäßen, also tönerne Gefäße, zerbrechliche Gefäße, das ist hier gemeint, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Er schenkt die Kraft. Also wenn man über solche Themen, dass wir Hoffnungsbringer sind, dass wir einen Auftrag haben, anfängt zu sprechen, dann weiß ich, dass manche Leute sehr schnell sehr nervös werden oder das Gefühl haben, jetzt setzt er mich unter Druck oder jetzt kommt der, jetzt wird es gesetzlich oder jetzt muss ich ganz viel machen und so weiter. Und ich will ich finde das so gut, dass Paulus war ein Schaffer, oder? Das war ja nicht jetzt jemand, der dauernd irgendwie Wellness-Retreats gemacht hat. Aber ihm war ganz klar, woher die Möglichkeiten kommen. Er sagt, nicht, weil ich so ein entschlossener Mensch bin, sondern die überschwängliche Kraft ist von Gott. Ich bin ein zerbrechliches Gefäß. Ich, und 2. Korintherbrief, da war er sein Dienst fortgeschritten. Er wusste, er hat auch nicht mehr wahnsinnig lange Zeit. Aber er wusste, er hat eine Botschaft und die hat Energie, die hat Feuer. Aber die Kraft kommt von Gott. Und es ist ein Grundprinzip. Gott fordert nicht von dir was, was er dir nicht gibt. Das ist die Welt, das ist der Teufel, der macht das, die Welt macht das, das Fleisch macht das. Aber wenn Gott sagt, gib mal weiter, dann sagt, aber wo du das herkriegst, ist nicht mein Problem. Nein, gib mal weiter von dem, was ich dir gegeben habe. Liebe Menschen, die gar nicht so liebenswürdig erscheinen auf den ersten oder auch den zweiten, dritten, vierten Blick. Und übrigens, ich habe dich zuerst geliebt. Und diese Liebe, von dieser Liebe kannst du weitergeben. Und meine Liebe wird auch nicht alle, wenn du sie weggegeben hast, sondern die fließt nach. Ja? Ich gebe dir Hoffnung und du kannst Hoffnung weitergeben. Das ist immer wieder das Prinzip. Teile das, was du empfangen hast. Und wenn du nichts empfangen hast oder nicht weißt, ob du was empfangen hast, dann komm zurück zur Quelle. Dann sag nicht, ja, der Pastor hat gesagt, ich muss jetzt XY machen, sondern dann komm zurück zur Quelle und lass dich füllen. Und dann hast du die Hände voll, um weiterzugeben. Die überschwängliche Kraft kommt von Gott. Wir sind zerbrechliche Gefäße. Wir kriegen nicht alles auf die Reihe. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Und du musst nicht erst perfekt sein oder irgendein Level erreichen, bevor Jesus dich gebrauchen kann. Guck dir nochmal Petrus an. Guck dir diese ganzen Kollegen an. Ganz von Tag 1 gebraucht er sie. In ihrer Zerbrechlichkeit. Und er nimmt in Kauf, dass sie manchmal auch die Sachen mit dem Hintern wieder einreißen, die sie vorne aufgebaut haben. Und er kann damit umgehen. Wir schöpfen aus seiner Kraft. Wir schöpfen aus seiner Gnade. Wir schöpfen aus seiner Liebe. Und wir dürfen davon weitergeben. Was für ein Geschenk. Wir sind nicht begrenzt durch unsere Grenzen, sondern wir sind in seiner Kraft unterwegs. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist als Licht in die Finsternis. Wie das der Prophet schon gesagt hat, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern wandelt, scheint es hell. Danke, dass du dieses Licht bist, was auch in unsere Finsternis gekommen bist. Und danke, dass du dein Licht in unsere Herzen pflanzt. Und danke, dass du uns bevollmächtigst, auch Licht weiterzugeben. Und wir beten, Herr, für konkrete Begegnungen, wo wir etwas weitergeben können von dem, was wir empfangen haben von dir. Wir beten, dass du uns die Augen aufmachst für Menschen um uns herum, dass du ganz konkrete Personen auf unsere Herzen legst, für die wir anfangen zu beten, für die wir anfangen zu lieben, wir anfangen, deine Liebe weiterzugeben. Danke, Herr, dass du es wirkst. Danke, dass die überschwängliche Kraft von dir ist. Und wenn jemand hier ist, der diese überschwängliche Kraft, diese Liebe, dieses Licht noch selber gar nicht empfangen hat, oder wenn du sagst, ja, ich habe das mal kennengelernt, aber im Moment fühle ich mich, ja, es ist eher dunkel, weil da so viel passiert ist. Jesus, dann bringe ich dir diese Person und bitte dich, komm neu mit deiner Liebe, komm neu mit deinem Licht. Mach doch dieser Person Mut, das Herz aufzumachen für dich, für eine neue Begegnung mit dir. Dass du uns neu füllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Oder zum allerersten Mal. Danke, dass du da bist als der Lebendige. Halleluja. Amen.